Sie hören den Artikel Novemberpogrome 1938 – Kapitel Folgen, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4 Punkt 0 Folgen: Das Treffen im Reichsluftfahrtministerium. Am 12. November trafen sich 100 hochrangige Vertreter des NS-Regimes auf Einladung Görings im Reichsluftfahrtministerium, um das weitere Vorgehen in der Judenpolitik zu besprechen und die Konflikte beizulegen, die innerhalb der nationalsozialistischen Polykratie aufgetreten waren. Vier der ursprünglich sieben Teile des Sitzungsprotokolls sind als wortgetreue Kopie erhalten. Bereits am 10. November hatte Hitler nach Görings Aussage ihm und Goebbels befohlen, die Juden nun vollends aus der deutschen Wirtschaft auszuschließen. Die Anwesenden beschlossen daraufhin die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus dem deutschen Wirtschaftsleben. Danach sollten alle reichsdeutschen Juden weitgehend enteignet, aus dem Kulturleben entfernt, aus dem Blickfeld der Öffentlichkeit verbannt und zur Auswanderung gezwungen werden. Das erklärte Ziel war, das Deutsche Reich judenfrei zu machen. Die Bestandsaufnahme zeigte, dass ein Großteil der zerstörten sogenannten jüdischen Geschäftsräume und Wohnungen sogenannten Arien gehörte und von Juden nur gemietet war. Die Versicherungsgesellschaften mussten diese Schäden ersetzen. Allein der Glasbruch kostete annähernd 3 Millionen, die gesamten Versicherungsschäden wurden auf 225 Millionen Reichsmark beziffert. Göring zeigte sich mit den Pogromen und implizit auch mit Goebbels sehr unzufrieden. Zitat: „Diese Demonstrationen habe ich satt. Sie schädigen nicht den Juden, sondern schließlich mich, der ich die Wirtschaft als letzte Instanz zusammenzufassen habe. “Zitat Ende. Goebbels Einwurf, der Jude müsse den Schaden bezahlen, tat Göring als ökonomisch sinnlos ab. Deutschland habe keine Rohstoffe, weshalb all das Schaufensterglas gegen Devisen im Ausland eingekauft werden müsse. Heydrich warf er vor, Zitat: „Mir wäre lieber gewesen, ihr hättet 200 Juden erschlagen und hättet nicht solche Werte vernichtet.” Zitat Ende. Göring schlug vor, den Juden des Reiches 1 Milliarde Reichsmark als sogenannte Sühneleistung für die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk abzufordern. Die Entschädigungen der zahlungswilligen Versicherungen sollten direkt an den Staat gehen. Betroffene Juden sollten leer ausgehen. Dies hatte Hitler bereits mit Goebbels am 10. November bei einem gemeinsamen Mittagessen in der Osteria Italiana beschlossen, als die Pogrome noch liefen. Die Idee dieser kollektiven Strafsteuer für sie, die nun eine doppelte Enteignung darstellte, stammte aus Hitlers Denkschrift zum Vierjahresplan vom August 1936. Alle Anwesenden stimmten Görings Vorschlag zu, ohne Widerspruch und ohne den Zweck zu diskutieren. Göring bekräftigte diesen noch in einer internen Rede am 18. November. Zitat: „Sehr kritische Lage der Reichsfinanzen. Abhilfe zunächst durch die der Judenschaft auferlegte Milliarde und durch die Reichsgewinne bei der Arisierung jüdischer Unternehmen.“ Zitat Ende. Tatsächlich war die öffentliche Finanzlage im Herbst 1938 katastrophal. Es bestand die reale Möglichkeit, dass das Reich zahlungsunfähig wurde Doch mit der sogenannten Judenbuße, die eine schlagartige Erhöhung der Reichseinnahmen um 6% bedeutete, konnte die Krise überwunden werden. Goebbels versuchte vergeblich, diese sogenannte Sühneleistung von den Gauleitungen erheben zu lassen. Göring setzte aber durch, dass das Geld nicht der Partei zufloss, sondern allein dem Vierjahresplan. Auch wurde festgelegt, dass es künftig keine „ wilden Aktionen “gegen die Juden mehr geben sollte. Im weiteren Verlauf schlug Goebbels immer neue antisemitische Maßnahmen vor, wie die Auflösung der Synagogen oder ein Betretungsverbot für Wälder und Parks. Göring machte sich offen über ihn lustig. Man könne den Juden ja das Betreten einiger Wälder gestatten, in die man Elche ansässig mache, denn beide hätten ähnliche Nasen. Im Ergebnis des Treffens wurde festgelegt, dass für die Judenpolitik von nun an nicht mehr die NSDAP zuständig sein sollte, sondern die Gestapo. Heydrich verwies auf die guten Erfahrungen, die Eichmann mit seiner Wiener Auswanderungsstelle gemacht habe, und schlug eine ähnliche Einrichtung für das ganze Reich vor. Diese solle eine sogenannte Auswanderungsaktion für alle in Deutschland verbliebenen Juden organisieren, für die er, so sagte er, mindestens 8 bis 10 Jahre veranschlagte. Damit wurde sein in den letzten Jahren entwickeltes Vertreibungskonzept zur offiziellen Politik des NS-Regimes. Göring drohte, in seinen Worten, eine große Abrechnung an den Juden, für den Fall eines außerpolitischen Konfliktes an. Hitler plane eine außenpolitische Initiative, um den Madagaskar-Plan umzusetzen, das heißt eine Aussiedlung der deutschen Juden in die französische Kolonie im Indischen Ozean. Goebbels zeigte sich trotz allem in seinem Tagebuch mit dem Ergebnis hochzufrieden. Er schreibt: „Ich arbeite großartig mit Göring zusammen. Er geht auch scharf ran. Die radikale Meinung hat gesiegt.“ Zitat Ende. Auswirkungen auf die Betroffenen. Von den annähernd 30.000 verhafteten und deportierten Aktionsjuden wurden nachweislich 10.911, einschließlich von etwa 4.600 Wienern, ins KZ Dachau, 9.845 ins KZ Buchenwald eingeliefert. Für das KZ Sachsenhausen schätzt man mindestens 6.000, eher aber 10.000 Inhaftierte. Die Lagerhaft kostete nochmals hunderte Menschenleben. In Buchenwald fanden nach Angaben der Lagerverwaltung 207 Juden, in Dachau 185 den Tod. Die Opferzahl von Sachsenhausen ist unbekannt. Auch hier wird zusätzlich eine hohe Dunkelziffer angenommen. Denn bereits bei der Ankunft in den KZs wurden Dutzende Juden erschossen, Hunderte starben bei Fluchtversuchen oder an den Strapazen der Zwangsarbeit in den Lagern. Tausende der Überlebenden wurden schwer körperlich verletzt. Allein im jüdischen Krankenhaus Berlin mussten später 600 erfrorene Gliedmaßen amputiert werden und seelig traumatisiert. Die meisten der überlebenden Inhaftierten wurden bis August 1939 wieder entlassen, sofern sie sich schriftlich zur Auswanderung bereit erklärten und ihren Besitz dem Staat übereigneten. Die Zahl der Ausreiseanträge stieg seit dem 9. November 1938 sprunghaft an. Bis Kriegsbeginn verließen noch einmal etwa 200.000 Juden das Reich, mehr als insgesamt von 1933 bis 1938. Sie mussten überall im Ausland ein sogenanntes Vorzeigegeld nachweisen und konnten ihre Ein- und Ausreisevisa häufig nur noch über den Schwarzmarkt durch Kredite von ausländischen Verwandten und Beamtenbestechung erlangen. Der in Berlin geborene israelische Antisemitismusforscher Avraham Barkay wies 1938 darauf hin, dass fast alle Synagogen im Reich zerstört worden waren. Neuere Forschungsarbeiten des Synagogue Memorial haben dies bestätigt und eine Gesamtzahl von 1406 vollständig zerstörten Synagogen und Betstuben ermittelt. Von Wiens einst etwa 25 Synagogen überstand nur der Stadttempel in der Wiener Innenstadt die Pogrome relativ unbeschadet. Fast alle übrigen wurden in Brand gesetzt. Die etwa 70 Bethäuser und Beträume in der Stadt wurden allesamt verwüstet und teilweise in Brand gesetzt. Von Berlins 14 Synagogen wurden 11 vollständig niedergebrannt, die übrigen 3 schwer demoliert. Zerstört wurden ferner etwa 7500 jüdische Geschäfte, Wohnungen, Gemeindehäuser und Friedhofskapellen. Daraufhin mussten sich viele der jüdischen Kultusgemeinden auflösen. Gottesdienste konnten nur noch privat, ohne zeremonielle Gegenstände stattfinden, da vor allem die wertvollen Tora-Rollen verbrannt oder konfisziert worden waren. Die Gottesdienste wurden nun jedoch meist gut besucht, weniger weil die Frömmigkeit wuchs, sondern weil die Mitglieder sich gegenseitig unterstützen mussten. Nachdem ihnen jede Existenzgrundlage entzogen, Versammlungen verboten waren und sie die Straßen nur noch unter Lebensgefahr betreten konnten. Die Novemberpogrome zerstörten endgültig die Hoffnung der deutschen Juden, in ihrer Heimat überleben zu können. Wer irgend konnte, emigrierte. Das Jahr 1939 markiert mit 80.000 Ausgewanderten den Zenit des jüdischen Exodus aus dem NS-Staat. Die ablehnende Haltung der in Frage kommenden Aufnahmeländer, die sich auf der Konferenz von Evian gezeigt hatte, änderte sich durch die Pogrome allerdings nicht. Immerhin gestand Großbritannien die Aufnahme von 10.000 jüdischen Kindern und Jugendlichen aus dem Deutschen Reich zu. Sie wurden in Kindertransporten vom Dezember 1938 bis zum 1. September 1939 über die Niederlande nach Großbritannien gebracht. Die lebensrettende Auswahl oblag den jüdischen Gemeinden. Die 2 bis 17 Jahre jungen Menschen wurden unterwegs von jüdischen Sozialarbeitern betreut. Sie alle hofften, ihre Eltern bald wiedersehen zu können. In 90% der Fälle blieb diese Hoffnung vergeblich. Reaktionen des Auslands. Etwa 100 Protestnoten ausländischer Vertretungen gingen nach dem 10. November 1938 beim Auswärtigen Amt in Berlin ein. Demnach waren trotz gegenteiliger Befehle auch ausländische Juden unter den Opfern der Pogrome. Die Proteste wurden kommentarlos in die Reichskanzlei weitergeleitet und verschwanden dort in den Akten. Besonders scharf reagierten die USA, indem sie ihren Botschafter am 14. November aus Berlin abzogen. In New York City demonstrierte die Stadtbevölkerung für die Opfer. Der in Washington D.C. residierende deutsche Botschafter Diekhoff berichtete besorgt, dass nun auch Persönlichkeiten, die das NS-Regime bislang nicht angegriffen oder zum Teil Sympathie für Deutschland zur Schau getragen hatten, die scharfe Kritik uneingeschränkt mittrugen. Am 3. Dezember protestierte die US-Regierung gegen den Erlass zur Ausschaltung von Juden aus der deutschen Wirtschaft, der entgegen den Versicherungen Joachim von Ribbentrops auch US-Bürger betraf. Daraufhin wurden die zum 31. Dezember geplanten restlichen Schließungen jüdischer Einzelhandels - und Handwerksbetriebe bei ausländischen Firmen ausgesetzt. Jüdische Auslandsvertreter waren schon am 1. Dezember von der am 12. November beschlossenen sogenannten Sühneleistung befreit worden, um den noch gültigen Freundschaftsvertrag mit den USA nicht zu gefährden. Die US-Einreisebehörden durften jedoch weiterhin nur 27.000 von nun 140.000 jüdischen Einreiseanträgen im Jahr bewilligen. In Großbritannien bewirkten die Pogrome einen politischen Meinungsumschwung in der Bevölkerung, während die Regierung verhalten reagierte. Chamberlains Appeasement-Politik galt nun als gescheitert, die Bereitschaft zum Krieg gegen Hitler wuchs. Auch deutschfreundliche Kreise, die Maßnahmen der Hitlerregierung bislang verteidigt hatten, verstummten. Die gegen das Deutsche Reich gerichtete Boykottbewegung, die 1933 als Reaktion auf den Judenboykott entstanden war und zumeist nur jüdische Konsumenten hatte mobilisieren können, erlebte nun einen erheblichen Aufschwung. Viele ausländische Unternehmen in Frankreich, Großbritannien, Jugoslawien, Kanada, den Niederlanden und den USA kündigten ihre Handelsverträge mit Deutschland. Manche deutsche Firmen büßten ein Viertel ihres Exportgeschäfts ein. Auch Betriebe, die für die Rüstung von Bedeutung waren, erlitten nach Aussage des Wehrwirtschaftsstabes empfindliche Verluste. Am härtesten betroffen waren die Leder-, Textil- und Spielwarenhersteller. Gerade diese Zweige profitierten dann jedoch stark von der Arisierung. Reaktionen in der NSDAP. Teile der Parteibasis waren von den Pogromen überrascht worden und lehnten sie vor allem wegen der distanzierten Haltung Hitlers als »Wilde« und »Ungesetzliche«, das hieß vom Führer scheinbar nicht gedeckte Aktion ab. Auch Regierungsmitglieder, darunter Göring, Himmler, Heydrich, Funk und Alfred Rosenberg, distanzierten sich und wiesen Goebbels die Alleinverantwortung für unvorhersehbare außen- und wirtschaftspolitische Folgen zu. Himmler kritisierte noch in der Nacht Goebbels Aktion, die er auf dessen Machtstreben zurückführte, als sogenannte Hohlköpfigkeit. Schon am Vormittag des 10. November warf Göring Goebbels vor, seine Aktion habe aus ökonomischer Ignoranz die, Zitat, volkswirtschaftlich unsinnige Zerstörung von Sachwerten herbeigeführt, die er dem deutschen Staat gern als Raubgut zugeführt hätte. Himmler und Göring versuchten Hitler davon zu überzeugen, Goebbels zu entlassen, doch dieser hielt an seinem Propagandaminister die Stange und zeigte durch einen gemeinsamen Theaterbesuch am 15. November seine Solidarität. Die Gewaltexzesse und Plünderungen stellten die NSDAP vor Probleme, da sie den offiziell ausgegebenen Befehlen widersprachen und auch manchen Parteimitgliedern zu weit gingen. Daher sollten Parteigerichte Disziplinlosigkeiten untersuchen und gegebenenfalls bestrafen. Als Schöffen dieser Verfahren fungierten jene Gauleiter und Gruppenführer, die die Pogrome durchgeführt hatten. Im Februar 1939 bestätigte der geheime Abschlussbericht von Walter Buch, dem obersten Parteirichter, dass die ausführenden Täter auf Befehl von Goebbels und der ihm untergebenen versammelten SA-Führer am Abend des 9. November gehandelt hatten und deshalb weitgehend entlastet waren. Weil man die Verstöße als Volkszorn dargestellt habe, sei es folgerichtig, sie nicht durch Staatsgerichte, sondern die Partei selbst zu ahnden. 1939 befand das Oberste Parteigericht der NSDAP aber, dass Goebbels, wie sie es beschrieben, „ absichtlich unklare “Befehlserteilung nicht mehr zeitgemäß sei. Vor 1933 sei es manchmal sinnvoll gewesen, um gegenüber dem Staatsschutz den wahren Urheber von Aktionen zu verbergen. Das sei nun aber nicht mehr nötig, schließlich wisse jeder, wer hinter den Pogromen stehe. „ Wenn in einer Nacht sämtliche Synagogen abbrennen, so muss das irgendwie organisiert sein und kann nur organisiert sein von der Partei. “Im Ergebnis wurden von Dezember 1938 bis Februar 1939 nur 30 Morde vor dem Obersten Parteigericht untersucht. Die Täter blieben straflos oder erhielten nur milde Disziplinarstrafen, keiner wurde aus der Partei ausgeschlossen. Im Anschluss bat das Gericht Hitler, die Schuldigen zu begnadigen, um sie vor weiterer Verfolgung durch staatliche Gerichte zu schützen. Dieser kam der Bitte gerne nach. 4 SA-Männer wurden der ordentlichen Justiz überstellt. Sie hatten in der Pogromnacht Jüdinnen sexuell belästigt oder vergewaltigt. Sie wurden nicht deswegen, sondern wegen sogenannter Rassenschande angeklagt und aus der Partei ausgeschlossen. Auf Befehl von Goebbels wies das Reichsministerium der Justiz die Staatsanwälte an, keine Ermittlungen in Sachen der Judenaktion vorzunehmen. Diese wurden nicht selbstständig tätig, sodass jede unabhängige Untersuchung und Strafverfolgung der Verbrechen unterblieb, zumal das Justizwesen seit 1933 zwar formell bestehen blieb, aber bereits durch Notverordnungen nach Artikel 48 des Reichspräsidenten von Hindenburg einem Polizeistaat gewichen war. Reaktionen aus der nichtjüdischen Bevölkerung. Die nichtjüdischen Deutschen reagierten unterschiedlich auf die von SA und SS eingeleiteten und beaufsichtigten Pogrome. Die Deutschlandberichte der Sopade meldeten, dass die Ausschreitungen von der großen Mehrheit der Bevölkerung scharf verurteilt werden. Aus vielen Regionen des Reiches wurde berichtet, dass sie auf Scham und Entsetzen gestoßen seien. Spenden zum Winterhilfswerk seien aus Protest gegen die Pogrome verweigert worden. Gleichwohl erwiesen sich viele nichtjüdische Deutsche als Gaffer, Marodeure und Gewalttäter. An vielen Orten bildeten sich Mengen von Schaulustigen. Gerade in Klein- und Mittelstädten stimmten die Gaffer in Hetzgesänge der Ausführenden ein. An einigen Orten, zum Beispiel Wien, beteiligten sie sich an Zerstörungen und Plünderungen von Geschäftsauslagen. In den größeren Städten wahrten aber manche Distanz oder innere Distanz, was in Klein- und Mittelstädten keineswegs der Fall war. Hier beteiligten sich Außenstehende direkt mit Denunziationen, so zum Beispiel in Treuchtlingen, wo Frauen dazu aufriefen, bereits drangsalierte Juden erneut zu quälen. Besonders in ländlichen Regionen und kleineren Ortschaften nahmen die in der Hitlerjugend organisierten Kinder und Jugendlichen häufig an Misshandlungen, unter anderem Steinwürfen, Beschimpfungen, Anspucken, Demütigungen aller Art teil. Der Nationalsozialistische Lehrerbund führte ihr Mitmachen auf die wirksame Indoktrination an den Schulen zurück. Der Historiker Wolfgang Benz konstatiert, „ Das Engagement, mit dem der Befehl ausgeführt wurde, machte erst die Dimension des Ergebnisses aus. Goebbels hatte an die niedersten Instinkte appelliert und eine Flutwelle von Aggressionen und Vandalismus, Zerstörungsrausch und Mordlust entfesselt, die biedere Bürger und harmlose kleine Leute in Bestien verwandelte. Zitat Ende. Die örtlichen Feuerwehren und Polizeidienststellen schützten fast überall befehlsgemäß nur die Nachbargebäude vor dem Übergreifen der gelegten Brände und ermöglichten so die ungehinderte Zerstörung und Plünderung jüdischen Eigentums. Letzteres wurde durch die NS-Propaganda geleugnet. Nur sehr wenige Fälle von Zivilcourage sind dokumentiert. So rettete Wilhelm Grützfeld, Vorsteher des zuständigen Polizeireviers in Berlin-Mitte, die neue Synagoge an der Oranienburger Straße, indem er auf den Denkmalschutz des Gebäudes verwies, mit einigen Beamten die SA-Brandstifter verjagte und die Feuerwehr holte, die den Brand löschte. Außer einer Rüge seines Vorgesetzten geschah ihm nichts. Am Folgetag wurde in manchen Großstädten zu Massenkundgebungen aufgerufen, die die erfolgte angebliche Sühne für den Mord an vom Rat feiern und die Einheit von Volk und Partei zeigen sollten. In Nürnberg nahmen daran 100.000 Bürger teil. Diese sogenannten antijüdischen Demonstrationen erreichten jedoch nicht das von der NSDAP erwünschte Ausmaß. Die meisten Deutschen glaubten die über die staatlich gelenkten Medien verbreitete Version von der, Zitat, spontanen Volkserhebung gegen die Juden nicht. Die Berichte der Sopade von 1938 sprach von großer Empörung über diesen Vandalismus im Rheinland, in Westfalen, Bayern und Berlin. Besonders in Schlesien und Danzig habe die Bevölkerung die Exzesse scharf abgelehnt und dies auch öffentlich gezeigt. Auch die Berichte ausländischer Diplomaten, die 1938 in Deutschland tätig waren, gehen in eine ähnliche Richtung. Der britische Generalkonsul in Frankfurt behauptete sogar, die für den Pogrom Verantwortlichen wären bei demokratischen Wahlen von, Zitat, einem Sturm der Entrüstung weggefegt worden. Laut dem Historiker Wolfgang Benz trafen die Pogrome wegen des brachialen Vorgehens und der Vernichtung ökonomischer Werte auf Ablehnung. In den Großstädten habe es auch Beispiele von Solidarität mit den gedemütigten Juden gegeben, wohingegen in kleinen Orten der Übergang von den nationalsozialistischen Aktivisten zum Publikum fließend gewesen sei. Hier hätten sich viele von den Gewalttaten und den Plünderungen mitreißen lassen. Nach den Pogromen sei die verbreitete Haltung der Mehrheit jedoch Gleichgültigkeit und Gier gewesen. In den auf die Pogrome folgenden Wochen habe die Korruption enorm zugenommen, als Partei- und Staatsbedienstete sich an den auswanderungswilligen und zum Verkauf ihrer Firmen genötigten Juden schamlos bereicherten. Der Historiker Alan Steinweiß zitiert aus den Lageberichten des SD, wonach sich die ablehnende Haltung von Augenzeugen nicht allein an der Vernichtung ökonomischer Werte festmachte, sondern an der öffentlichen Schändung von Gotteshäusern und Sakralgegenständen. Diese Haltung sei namentlich in der katholischen Bevölkerung nachweisbar gewesen, dürfe aber nicht mit einer Ablehnung des Regimes oder auch nur seines Antisemitismus verwechselt werden. Zudem verweist Steinweiß auf Fälle, in denen öffentliche Kritik an den Pogromen zu Prügel oder Schutzhaft führte. Daher vermutet er, dass die Empörung über die Pogrome tiefer ging und weiter verbreitet war, als selbst führende Nationalsozialisten bemerkten. Die Pogrome bestärkten diejenigen, die zuvor schon Gegner der NSDAP waren, in ihrer Oppositionshaltung. Für den Kreisauer Kreis unter Graf Helmuth James von Moltke waren sie im Zweiten Weltkrieg nachträglich ein entscheidender Anstoß für die Attentatspläne auf Hitler. Widerstandsgruppen der KPD verbreiteten in Berlin nach den Pogromen eine Ausgabe der Roten Fahne, die unter dem Titel »Gegen die Schmach der Judenpogrome« zur Solidarität mit allen jüdischen Mitbürgern aufrief. Die antisemitischen Ausschreitungen seien kein Ausdruck des Volkszorns, sondern, Zitat, »Ablenkung des Volkes von der vom Kapital betriebenen Kriegspolitik«. Die Exilzeitschrift Sozialistischer Warte des ISK bezeichnete die Pogrome in ihrer Ausgabe vom 18. November in einem mit »Repressalien« überschriebenen Artikel als, Zitat, »Tiefstand der Rechtssicherheit in irgendeinem Staatswesen« und als ein »zum Himmel schreiendes Verbrechen«. Reaktionen der Kirchen und einzelner Christen. Die Deutsche Evangelische Kirche, DEK, und die Römisch-Katholische Kirche waren im damaligen Deutschen Reich die einzigen nicht völlig gleichgeschalteten Großorganisationen. Doch keiner ihrer Vertreter protestierte öffentlich dagegen, dass hier der Staat Menschen nur aufgrund ihrer angeblichen Rasse tötete, enteignete und rigoros aus der Gesellschaft ausgrenzte. In vorauseilendem Gehorsam hatte der spätere DEK-Bischof Otto Dibelius die sogenannte Nationale Revolution im Januar 1933 begeisternd begrüßt und den Verdacht einer möglichen kirchlichen Systemopposition bei der Regierung möglichst zu zerstreuen versucht. Schon den Judenboykott des 1. April 1933 hatte er als Notwehr gegen den angeblich übergroßen Einfluss des Judentums verteidigt. Er mahnte damals eine humane Ausgrenzung der Juden an, schwieg dann aber zu sämtlichen Gewalttaten und judenfeindlichen Gesetzen der Folgezeit. Das geschäftsführende Gremium der evangelisch-lutherischen Landeskirche Mecklenburgs erklärte am 16. November 1938 mit Bezug auf ein Luther-Zitat, Zitat, »Kein im christlichen Glauben stehender Deutscher kann, ohne der guten und sauberen Sache des Freiheitskampfes der deutschen Nation gegen den jüdischen antichristlichen Weltbolschewismus untreu zu werden, die staatlichen Maßnahmen gegen die Juden im Reich, insbesondere die Einziehung jüdischer Vermögenswerte, bejammern. Und den maßgebenden Vertretern von Kirche und Christentum im Auslande müssen wir ernstlich zu bedenken geben, dass der Weg zur jüdischen Weltherrschaft stets über grauenvolle Leichenfelder führt. Zitat Ende. Die Geistlichen wurden dazu aufgerufen, Zitat, ihre Verkündigung in Predigt und Seelsorge so auszurichten, dass die deutsche Seele keinen Schaden leidet und den deutschen Menschen dazu verholfen wird, dass sie ohne falsche Gewissensbeschwerung getrost alles daran setzen, eine Wiederholung der Zersetzung des Reiches durch den jüdischen Ungeist von innen her für alle Zeiten unmöglich zu machen. Zitat Ende. Der evangelische Landesbischof von Thüringen, Martin Sasse, sah in den Pogromen eine Erfüllung von Martin Luthers Forderungen von 1543: „ Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Deutschland die Synagogen. Vom deutschen Volk wird die Macht der Juden auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. In dieser Stunde muss die Stimme des Mannes gehört werden, der als der deutschen Prophet im 16. Jahrhundert einst als Freund der Juden begann, der getrieben von seinem Gewissen, getrieben von den Erfahrungen und der Wirklichkeit, der größte Antisemit seiner Zeit geworden ist, der Warner seines Volkes wider die Juden. “Nur einzelne Christen protestierten öffentlich. Der württembergische Dorfpfarrer Julius von Jann aus Oberlenningen predigte am Buß - und Bettag, dem 16. November 1938, über den vorgegebenen Bibeltext Jeremia 22-29 aus der Lutherbibel: „Die Leidenschaften sind entfesselt, die Gebote missachtet. Gotteshäuser, die anderen heilig waren, sind ungestraft niedergebrannt worden, das Eigentum der Fremden geraubt oder zerstört. Männer, die unserem deutschen Volk treu gedient haben, wurden ins KZ geworfen, bloß weil sie einer anderen Rasse angehörten. Mag das Unrecht auch von oben nicht zugegeben werden, das gesunde Volksempfinden fühlt es deutlich, auch wo man darüber nicht zu sprechen wagt. Und wir als Christen sehen, wie dieses Unrecht unser Volk vor Gott belastet und seine Strafen über Deutschland herbeiziehen muss. Gott lässt seiner nicht spotten. Was der Mensch säet, wird er auch ernten. Einige Tage danach ließ die NSDAP-Kreisleitung Nürtingen SA und SS aus dem dortigen Parteikreis mit Lastwagen und Omnibus zu dem sogenannten Judenknecht nach Oberlenningen transportieren, die von Jann vor seinem Pfarrhaus fast tot prügelten und dann in angebliche Schutzhaft nahmen. Bischof Theophil Wurm leistete ihm in den folgenden Prozessen wegen angeblicher staatsfeindlicher Hetze Rechtsbeistand, schrieb aber zugleich an den Justizminister: „Ich bestreite mit keinem Wort das Recht, das Judentum als ein gefährliches Element zu bekämpfen. Weil wir unserem Volk ersparen möchten, dass es später dieselben Leiden und Demütigungen über sich ergehen lassen muss, denen jetzt andere preisgegeben sind, erheben wir warnend unsere Hände, auch wenn wir wissen, dass man uns deshalb Judenknechte schilt und mit ähnlichem Vorgehen bedroht, wie es gegen die Juden angewandt worden ist.” Wurm vermied also, das staatliche Vorgehen Unrecht zu nennen und trat nur für die Christen, nicht die Juden unter den Deutschen ein. Nach Kriegsende erklärte er, er werde wohl bis an sein Lebensende nicht damit fertig werden, dass er damals geschwiegen habe. Dagegen ergriff Pfarrer Helmut Gollwitzer als Vertreter des im KZ sitzenden Martin Niemöller in Berlin-Dahlem in seiner Predigt am 16. November Partei für die Wehrlosen und erreichte, dass seine Gemeinde die Familienangehörigen von inhaftierten Juden materiell unterstützte. Nach seiner Bußtagspredigt schrieb Elisabeth Schmitz an ihn: „ Als wir am 1. April 1933 schwiegen, als wir schwiegen zu den Stürmerkästen, zu der satanischen Hetze in der Presse, zur Vergiftung der Seele des Volkes und der Jugend, zur Zerstörung der Existenzen und der Ehen durch sogenannte Gesetze, zu den Methoden von Buchenwald, da und tausendmal sonst sind wir schuldig geworden am 10. November 1938. Zitat Ende. Christen wie Pfarrer Albert Schmidt, der für seinen nach Sachsenhausen deportierten Kollegen jüdischer Herkunft Hans Ehrenberg gebetet hatte, kamen für ihre Solidarität selbst in das KZ. In Freiburg im Breisgau bildete sich aufgrund der Pogrome der Freiburger Kreis mit mehreren Arbeitsgruppen und Kontakten zu Widerstandskämpfern gegen den Nationalsozialismus. Einige seiner Mitglieder verfassten eine Denkschrift, welche die im christlichen Glaubensbekenntnis gesetzten Grenzen staatlicher Gewaltausübung benannte, aus dem ersten Gebot ein Widerstandsrecht ableitete und Wirtschaftsstrukturen eines demokratischen Nachkriegsdeutschlands konzipierte. Das Schweigen der allermeisten evangelischen Pfarrer erklärt Kirchenhistoriker Günther Brakelmann mit ihrer deutschnationalen und antijudaistischen Einstellung, aus der heraus sie den autoritären Führerstaat, seine Innenpolitik und den Antisemitismus der NSDAP seit 1933 grundsätzlich bejaht hatten. 1938 hätten sie nicht mehr gewagt zu protestieren, um ihre verbliebenen Handlungsspielräume nicht zu gefährden. Auch die deutschen katholischen Bischöfe schwiegen zur staatlichen Judenverfolgung. Kardinal Adolf Bertram hatte Protest gegen den Judenboykott im März 1933 als einen, Zitat, in kirchlicher Hinsicht nicht nahestehenden Interessenkreis abgelehnt. Kardinal Michael Faulhaber vertrat die traditionelle antijudaistische Theologie und erklärte 1933, die Juden könnten sich selbst helfen und eintreten für sie würde die Kirche gefährden. Er stellte aber 1938 auf Bitte des Rabbiners in München einen Lastwagen zur Rettung von Tora-Rollen und anderen sakralen Gegenständen zur Verfügung und wurde deswegen von NSDAP-Vertretern angegriffen. Clemens August Graf von Galen bot dem Rabbiner in Münster am 9. November über Mittelsmänner Hilfe an, unterließ aber einen Protest, weil er umso stärkere Verfolgung der jüdischen Gemeinde vor Ort befürchtete. Auch er war vom Antijudaismus geprägt, widersprach jedoch dem staatlichen Antisemitismus. Dompropst Bernhard Lichtenberg in Berlin war der einzige deutsche katholische Priester, der öffentlich gegen die Reichspogromnacht protestierte. Er predigte am 9. November, auch die brennenden Synagogen seien Gotteshäuser. Er setzte seine Fürbitten für die Juden und Judenchristen von da an täglich bis zu seiner Verhaftung am 23. Oktober 1941 fort. Das Schicksal des Attentäters. Bereits am 11. November begannen im Reichspropagandaministerium Vorüberlegungen zu einem Prozess gegen Herschel Grünspan, der in Frankreich in Haft saß. Die dortigen Ermittlungen ergaben keinerlei Hinweise auf Hintermänner oder irgendeine Verschwörung. Zu einem Prozess in Paris kam es wegen des Einmarschs der Wehrmacht nicht mehr. Nach der französischen Niederlage wurde Grünspan am 14. Juli 1940 nach Deutschland ausgeliefert. Dort sollte ihm der Prozess vor dem Volksgerichtshof gemacht werden, wobei die Todesstrafe von vornherein feststand. Aus welchem Motiv er gehandelt hatte, ist bis heute nicht genau bekannt. Im Verhör gab er Rache für das Leiden seiner Eltern bei deren gewaltsamer Abschiebung an. Er habe eigentlich den Botschafter erschießen wollen, dann aber vom Rad getroffen. 1942 sagte er aber aus, er habe sein Opfer zuvor in der Pariser homosexuellen Szene kennengelernt. Daraufhin ließ Propagandaminister Joseph Goebbels den jahrelang geplanten Schauprozess gegen ihn verschieben. Schließlich sagte Hitler den Prozess ganz ab. Wäre der homosexuelle Hintergrund des Mordes den Nationalsozialisten bereits 1938 bekannt gewesen, hätte er, wie der Historiker Henning Köhler vermutet, kaum Aufsehen erregt. Grünspan wurde vermutlich zwischen 1942 und dem Kriegsende 1945 im KZ Sachsenhausen umgebracht. Der Artikel Novemberpogrome 1938, Kapitel Folgen, wurde vom Benutzer Blick am 18. April 2021 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/novemberpogrome1938. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.